Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bickel TV einfach anders. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind heute Abend Corona-Ausschuss Summary, also Zusammenfassung von der Nummer 102 mit Rainer Füllmich. Ich bin sehr gespannt. Internet scheint heute wieder mal zu funktionieren. Ton und Bild ist, glaube ich, gut. Und dann bin ich natürlich gespannt, was Rainer uns zu berichten hat. Ihr könnt gerne den Stream teilen. Überall beim Facebook könnt ihr auf Teilen klicken. Da haben wir noch ein paar Menschen mehr. Danke für den Hinweis. Mikro fehlt auch noch. Also ich habe es schon da, aber nicht angesteckt. Ihr seid zum Glück seid meine Mikrohalter. Also, ich bin da weniger spannend. Ich bin natürlich sehr gespannt, was Rainer zu berichten hat. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rainer.
Hallo Roger, hallo alle.
hallo, genau. Wie geht's dir? Das ist mal die erste Frage. Du siehst, sag ich mal, soweit gut, als wir haben dich vorher gesehen, aber wahrscheinlich auch viel zu tun, nehme ich an.
Ja, es ist so, das haben ja einige mitgekriegt. Ich bin in den USA unterwegs und mache hier auf so einer Tour mit, Crimes Against Humanity Tour mit Dr. Judy Mikovits. Das ist eine Wissenschaftlerin, die seit vielen, vielen Jahren in einer harten Auseinandersetzung mit dem Fauci sich befindet, mit einem Arzt und Anwalt namens Dr. Richard Fleming und mit unserem wirklich guten Freund, super kompetenten Geopolitiker, Historiker Patrick Wood. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man hier 3 Tage in der Woche unterwegs ist, von einer Stadt zur nächsten, zwischendrin vormittags Deutschland bespielen muss, nachmittags USA. Das ist noch ein bisschen härter, als es von Deutschland aus ist, aber ist ja alles für einen guten Zweck sozusagen.
Also mittlerweile kann man das sagen, man weiß, du bist in Amerika, du gehst auf diese Tour. Wie du gesagt hast, darfst beides bedienen, mit der Zeitverschiebung sicher auch eine Herausforderung. Ja, es gibt da viele Menschen, die auch danach fragen wollen. Wir können das vielleicht kurz am Anfang thematisieren. Der Volksverpetzer hat wieder mal Gas gegeben. Ich kann das kurz einblenden. Du hast es noch selber, glaube ich, noch nicht gesehen. Du siehst, du bist da sehr begehrt. Da, wo ist jetzt hier, ist der Link. Hier kannst du es schauen. Fühle mich wegen Volksverhetzung vor Gericht, großes Fragezeichen. Und da gibt es Menschen, die sammeln jetzt Geld, für das zu finanzieren. Also, ja, ich glaube, fühle mich abgemahnt.
Vielleicht sollten wir das, für mich abgemahnt, sowas würde ich ja wissen. Ne? Vielleicht sollten wir es umdrehen und sagen, Volksverpetzer wegen Beihilfe zum Massenmord vor Gericht. Aber ich nehme sowas eigentlich gar nicht zur Kenntnis, weil es mag sein, dass das außerhalb unserer Blase, sagen wir es mal vorsichtig, tatsächlich Leute gibt, die auf diesen Quatsch reinfallen. Vielleicht ist es ja auch für die gedacht, für die 20, vielleicht sogar 30% in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern, die das durchschauen, die sehen das. Die sehen das, dass das völliger Scheiß ist. Ne? Mhm. Möglicherweise hat der Volksverpetzer auch einen besonders engen Draht zur Staatsanwaltschaft. Möglicherweise bespielen die sich gegenseitig. Mir ist das offen gestanden völlig egal. Wenn sie mir eine Bühne verschaffen wollen, dann gehe ich da gerne drauf. Aber im Moment spielt das keine Rolle, sondern ist es einfach nur ein Taschenbillardspiel, was die Kasper von den Volksverpetzern da aufführen. Die hellsten sind sie noch nie gewesen und auch jetzt, glaube ich, werden sie irgendwann schnell merken, das ist ein zweischneidiges Schwert, was sie da versuchen auszupacken. Sie scheinen sich ja auch jetzt schon zu verheddern damit.
Ja, definitiv, wir wissen, ich finde das eine gute Einstellung, dass du dem gar keine Energie gibst. Wenn sie was zu melden haben, dann wirst du es dann schon hören. Ansonsten ist es interessant, anscheinend eine Abmahnung bekommen. Das müsstest du ja später, also mindestens du müsstest es ja wissen. Aber ja, die wollen, jemand schreibt im Chat, die wollen eh nur Geld sammeln, das kann gut sein. Also von dem her, das aber wir konzentrieren uns besser auf Sachen, wo man Fakten und wo mir da Interviews, wo ihr gemacht habt am Freitag. Was war am Freitag das Thema?
Oh, warte mal. Ich finde das Ding einfach gerade mal nicht, was wir da, ich suche es gerade nochmal raus, aber ich finde den Titel nicht.
Warte, den Titel kann ich, Moment, ich habe den Titel. Ja. Ich glaube, ich, nee, die, Moment, ich kann es nachschauen. Es war, glaube ich, die sind schneller im Chat wahrscheinlich, als ich nachschauen kann. Sekunde. Da, uncover, undercover.
Ah ja, ah ja. Gut, dann blicke ich wieder ein bisschen durch. Also, wir haben, was dieses Thema angeht, also undercover, uncover, wir hatten, was dieses Thema angeht, insbesondere einen Gast, der sich mit Medien sehr, sehr gut auskennt. Das war am Ende. Herr Miller war das von der New York University, NYU. Ganz, ganz großartig, was er da berichtet hat. Ich glaube, er war sozusagen der, wie sich am Ende herausgestellt hat, der Stargast. Und ansonsten haben wir uns angeguckt, was passiert gerade in Italien. Dazu hatten wir Renate Holzeisen. Wir haben uns aber auch noch mal angeguckt, was ist mit diesen komischen International Health Regulations der WHO? Da bin ich der Auffassung, dass unser Gast da vielleicht ein bisschen viel Wind gemacht hat um Dinge, die wir schon wissen, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich mir überlege, dass wir die ganze Zeit schon darüber sprechen, dass wir uns ohnehin von den zusammenkrachenden Strukturen des Systems lösen müssen, insbesondere von den globalen Strukturen, WHO. Ja, dann ist uns, kann uns eigentlich vollkommen egal sein, was die da abziehen. Das kracht zusammen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe hier einige Leute kennengelernt, die mich davon noch mehr überzeugt haben. Naja, gut. Also fangen wir mal an mit Renate Holzeisen. Die Entscheidung, über die wir mit Renate gesprochen haben, die ist schon bekannt gewesen, glaube ich. Die betrifft eine sizilianische Entscheidung, also Süditalien, sizilianische Entscheidung, wo nach die Sache mit den Zwangsimpfungen für unzulässig gehalten wird. Und zwar deshalb, oder im Wesentlichen würde ich meinen, weil es eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft gibt. Und da steht wörtlich drin, dass das Ganze, diese angebliche Impfung, eine experimentelle Substanz ist. Eine experimentelle Substanz ist. Ja, natürlich kannst du niemanden zwingen, per Gesetz oder sonst wie, mit Gewalt vielleicht, aber per Gesetz jedenfalls nicht, solange wir noch Rudimente eines Gesetzgebungsverfahrens haben und solange wir noch zumindest Rudimente von Abgeordneten haben, die noch Rudimente von Gehirn haben, kannst du niemanden zwingen, eine experimentelle Substanz auf sich einwirken zu
Rainer,
lassen.
meinst du Rudimente oder Fragmente?
Oh, Fragmente wahrscheinlich. Das ist wie beim PCR-Test. Das ist alles nur, es ist einfach unglaublich. Ja, das ist jedenfalls eine sehr, sehr gute Entscheidung, die in die richtige Richtung geht, in die richtige Richtung geht. Insbesondere ist da wohl auch festgestellt worden, dass das, was man eben nicht mehr unter den Teppich kehren kann, das ist, hat nun auch zu Besorgnissen der Bevölkerung geführt, nämlich viele Tote nach Impfung, insbesondere junge Tote. Ich habe das hier, ich bringe immer die Zahlen von Tom Renz, von unserem Kollegen, dem Anwalt, aber auch vor allem Aktivisten Tom Renz, die er aus dem amerikanischen Militär hat. Das ist einfach unfassbar, was da in dieser geschlossenen Gesellschaft, wo man ein Verschwinden eines Einzelnen nicht so einfach unter den Teppich kehren kann, da kann man dann auch schlecht sagen, ey Eltern, wenn ihr hier aber eine Meldung macht, dann seid ihr reif. Oder, oh Arzt, wenn du das machst, bist du dein Job los. Sondern da wird ja jeden Morgen so ein Rollcall gemacht. Also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, da müssen da alle draußen sein und müssen dann sagen, wenn sie da in Reihe und Glied stehen, ja, bin da oder es meldet sich eben keiner. Da fällt das auf. So, diese Dinge, die natürlich nicht nur im Militär passieren, da aber besonders auffallen und noch dazu deshalb auffallen, weil das junge, fitte Leute sind, zwischen 18, 30 oder sowas. Das ist schon komisch, ne? Wenn die alle plötzlich morgens nicht mehr aufstehen, weil sie tot sind. Fitte, Special Forces und so. Aber dasselbe spielt sich ja in der Bevölkerung ab. Und trotz aller Bemühungen, das unter den Teppich zu kehren, kommt es eben hoch. Deswegen haben wir ja auch die Meinung vertreten und vertreten die nach wie vor, dass man versucht, die vielleicht schwerwiegendste dieser Nebenwirkungen, wird viele geben, aber die eine der schwerwiegenden ist jedenfalls die Zerstörung des Immunsystems. Deswegen haben wir öffentlich gemacht, dass wir davon ausgehen, dass hier demnächst versucht werden wird, dass diese Nebenwirkung auf AIDS, HIV zu schieben. Wobei man schon zweifeln muss, insbesondere nachdem ich hier mit einigen Wissenschaftlern gesprochen habe, noch mehr, wobei man schon zweifeln muss, was ist das eigentlich mit AIDS? War das tatsächlich eine Erkrankung, die durch ein Virus herbeigeführt wurde, oder war das vielleicht was ganz anderes? Aber jedenfalls hat das, ist in das inzwischen in die Mainstream-Medien übergeschwappt und sogar bei den Gerichten gelandet. Das Problem bei den Gerichten auch in Italien ist, dass 90% oder noch mehr selbst geimpft sind. Kann aber auch in unsere Richtung schwappen, wenn die merken, dass sie hier aufs Kreuz gelegt wurden, dann könnte es sehr gut sein, dass sie dann auch entsprechend reagieren. Und so eine Reaktion eines Gerichts hat vielleicht sogar mehr Wirkung als eine Demo oder sowas. Ja, jedenfalls kann es für experimentelle Substanzen keine Pflicht der Bevölkerung geben, die sich damit in Anführungsstrichen impfen zu lassen. Und da sagt das Gericht wohl, selbst ein Toter, wir haben ja deutlich mehr inzwischen, selbst ein Toter ist zu viel. Es gibt im Übrigen, auch das fällt den Gerichten jetzt in Italien zumindest auf, es gibt gar keine Studien zu der Kanzerogenität, also zur Frage, ist das nicht vielleicht krebserregend? Wir wissen ja aus sämtlichen Übersichten, um es mal so zu formulieren, die wir bisher kennen, dass das zu einer Explosion von bis dahin nicht wirklich auftretenden Krebssorten kommt. Alexandra Orion-Cote hat uns in einem ausführlichen Interview gesagt, dass es dazu eben keine Studien gibt, dass die nichts gemacht haben. Inzwischen wissen wir ja auch viel mehr. Wir drehen uns jetzt quasi jetzt wie so ein Derwisch im Kreis, weil das, was wir jetzt alles diskutieren, das wissen wir doch schon lange. Ne? Kommt immer wieder neu. Manches von dem, was wir lange wissen, wissen Teile von uns noch nicht. Aber das wissen wir doch, dass es keine Studien gibt, sondern es hat ja Brooke Jackson uns erzählt, dass diese Studie komplett von vorne bis hinten gefaked ist, dass sie ihre eigene Kontrollgruppe zerstört haben. Dadurch, dass ein US-Gericht die Impfstoffhersteller, insbesondere Pfizer, verpflichtet hat, eben viel mehr Seiten öffentlich zu machen, als ursprünglich geplant war, kommt jeden Tag ein neuer Skandal ans Licht. Aber das sind alles Dinge, die wir wissen, weil wir beispielsweise im Ausschuss mit der kanadischen Wissenschaftlergruppe gesprochen haben, die sich die Studien sehr genau angeguckt haben von Pfizer. Und auch die haben schon gesagt, alles fake. Also überraschend ist das nicht, dass das Gericht das jetzt auch mal zur Kenntnis nimmt. Und zur Gentoxizität, also zur Frage, ist das nicht vielleicht giftig für die Gene, auch dazu gibt es keine Studie. Tja, alles klar, ist alles bekannt. Das hochgiftige Spike-Protein, auch das wird denen langsam klar. Das wird nicht nur kurz hier an der Einstichstelle produziert. Das ist uns lange, lange klar. Das rauscht durch den ganzen Körper. Und es gibt wohl inzwischen Erkenntnisse, wonach das mindestens 60 Tage nach der Impfung noch immer da ist. Kann aber sein, dass noch viel länger dauert. Aber das ist das, was man bisher am längsten beobachtet hat. Es gibt da also eine ganz große Gefahr, scheint den Gerichten klar zu werden oder in Italien klar zu werden, einer Genmanipulation. Eigentlich, so sagt es Renate, Dr. Holzeisen, eigentlich muss die EMA das alles zurückziehen, weil es nämlich gar kein Vakzin ist, weil es kein Impfstoff ist, weil auch da drehen wir uns zum 10. Mal im Kreis. Die Definition einer Impfung war bisher, dass sie immunisiert gegen eine Krankheit. Jetzt, wie wir ja wissen, sagen sogar die Hersteller selbst, man weiß nicht so richtig, ob es wirkt. Und man weiß auch gar nicht so richtig, ob es sicher ist. Kann sein, dass sie alle sterben, aber machen wir erst mal los, dann werden wir es sicherlich irgendwann richtig wissen. Also es war leicht übertrieben, aber so lautet es doch. Wir wissen nicht, ob es wirkt, wir wissen nicht, ob es sicher ist. Das sind die beiden Kennzahlen, um die es immer geht. Wir wissen aber eins inzwischen, dass die offiziellen Meldungen aus England sagen, dass 92% der mit Covid-Symptomen versterbenden Menschen geimpft sind, doppelt und dreifach geimpft sind. Ja.
Also hab ich das Video kennst vom Lauterbach, was er da rausgelassen hat? Moment.
Die angepassten Impfstoffe erwarte ich für später. So. Dann wird sich die Entwicklung auf der Grundlage meiner...
Wir müssen nochmal abspielen. So, jetzt.
Die angepassten Impfstoffe erwarte ich für später. Da wird sich die Entwicklung auf der Grundlage meiner Kenntnisse verzögern. Und ich rechne daher mit den neuen Impfstoffen erst, also im Herbst, den angepassten Impfstoffen. Hier könnte September ein Zielmonat sein. Und daher ist das sehr wichtig, dass wir nicht mit der vierten Impfung warten, bis die neuen angepassten Impfstoffe kommen.
Das ist auch nicht schlecht. Also wir müssen es noch anpassen, der Impfstoff. Also diese Plörre bringt jetzt nicht so viel, aber es ist wichtig, dass wir jetzt trotzdem boostern und der vierte Impfstoff muss jetzt auch noch rein. Aber wir sind zwar noch nicht so weit, aber gebt euch diese nächste Spritze auch noch rein. Das ist auch nicht schlecht.
Weißt du, wenn du derartig dummes Gelabere hörst, dann würdest du vor 2 Jahren jedenfalls, wenn du derartigen Stuss gehört hättest, hättest du gesagt, naja, also da wird jemand auf der Straße gefragt worden sein, ob ihm irgendwas zu irgendwas einfällt, und hat er eben dummes Zeug geredet. Dass das heute ein Minister ist, damit hat keiner gerechnet, aber immerhin, wir merken es doch. Wir zumindest merken es, und ich denke auch ein großer Teil der 40%, die noch ansprechbar sind, die merken es auch. Aber was soll man dazu sagen? Wir beobachten das ja schon die ganze Zeit. Das spiegelt sich auf allen Ebenen wieder. Diese totale Inkompetenz. Und wir werden da gleich noch drauf eingehen. Ne?
Du, die neue Weltordnung ist doch eine Verschwörungstheorie, weißt du das?
Moment. In dieser schrecklichen Phase von Pandemie und Krieg übrig bleibt, werden wir eine zivilisatorische Entwicklung gemacht haben. Dann bildet sich eine neue Wirtschaft. Teilweise neue Weltordnung aus. Das ist ein Ziel, für das zu arbeiten lohnt. Von heute an weiter.
Ja, also wenn wir das sagen, dann sind wir Schwurbler, und wenn das diese Politiker sagt, dann ist alles im grünen Bereich, weil das ist, sie sagen es jetzt öffentlich, neue Weltordnung. Was sagst du dazu?
Ja, vielleicht hätte er sich noch ein paar mehr Haare einpflanzen lassen sollen, dann wäre es noch besser geworden. Aber auch so hat er es schon gereicht, finde ich.
Wir müssen mal eine Umfrage machen, wie viele Verschwörungstheorien wir vor 2 Jahren vorausgesagt haben und welche alle jetzt eingetroffen sind. Das ist Trefferquote, ziemlich 100%.
Ja. Ja gut, pass auf, ich erzähle mal weiter, was Renate dann noch in Folge oder als hoffentliche Konsequenz dieser Entscheidung gesagt hat. Dieses Green Certificate, dieser grüne Pass oder wie der heißt, leider ist ja auch gelber Pass, ich weiß nicht mehr genau, das sollte jetzt eigentlich vom Tisch sein. Denn wenn du keine Impfpflicht haben kannst, weil das Zeug eben doch ein bisschen gefährlich ist und weil es sich um experimentelle Substanzen handelt, dann wirst du wohl auch kaum einen grünen Pass haben können, der genau diese Impfung voraussetzt. Ja. Aber es ist im Moment noch alles möglich. Es wird sich sicherlich demnächst ändern, hoffentlich ein bisschen schneller, als die meisten von uns glauben. Aber jedenfalls ist das der Lauf der Dinge, wenn alles normal wäre, in Anführungsstrichen, wenn alles so liefe, wie es der gesunde Menschenverstand vorsieht. Ne? Und damit können wir im Moment nicht unbedingt rechnen, aber damit müsste dieser Green Pass vom Tisch sein, und zwar europaweit, nicht nur in Italien.
Wie ist es eigentlich zwischen Sizilien und dem Rest von Italien? Kann man da davon ausgehen, dass das auch Auswirkungen hat auf den Rest vom Land? Oder was sagt der Renate?
Ja, ganz sicher, weil das Gericht in Sizilien hat die Sache ja dem Verfassungsgericht, dem italienischen Verfassungsgericht vorgelegt. Und da wird es dann spannend werden, wie die reagieren. Wenn deren Verfassungsgericht ähnlich mit Puppets besetzt worden ist wie unseres, gleich an der Spitze, dann gute Nacht. Aber möglicherweise, es sind ja doch mehr als nur ein Richter da, der da alles kontrollieren könnte, möglicherweise ist es nicht ganz so schlimm. Im Übrigen, davon mal abgesehen, das setzt ein Zeichen. Sowas setzt immer ein Zeichen, das wird in ganz Italien bekannt. Der Widerstand ist wesentlich größer als uns hier und als den Italienern dort, die Medien versuchen weiß zu machen. Wir müssen immer wieder uns daran erinnern, fast alles, was wir sehen, ist eine bewusst herbeigeführte Illusion. Herbeigeführt auf der einen Seite mit langjährig ausgetüftelten Psychoterror-Taktiken und auf der anderen Seite umgesetzt mit Hilfe der Medien. Ja. Das wird man so sagen können. Sie sagt auch weiterhin, dass dass die absolut rechtswidrige, das würde jedenfalls die Konsequenz dieser Entscheidung sein, die absolut rechtswidrige Diskriminierung der Nicht-Geimpften nun mal aufhören muss. Ne? Also klar, wenn man sich auch noch mal darauf eingegangen, wenn man sich dann die Hintergründe anguckt, der Zulassung dieses sogenannten Impfstoffes, ist das nicht die Gesundheitskommissarin, die heißt irgendwie Kyrianides oder so ähnlich, bei der tauchten doch auf unerklärliche Art und Weise auf dem Konto über 4 Millionen Euro auf, von Pfizer wohl. Ne? Dann haben wir die Chefin der EMA, die bis zur letzten Sekunde eine der wichtigsten Lobbyistinnen der Pharmaindustrie war. Dann haben wir Frau von der Leyen, die an der Spitze der EU steht, deren Ehemann verdient Geld mit Genmanipulationen oder jedenfalls mit gentechnischen Arbeiten. Das Problem ist eben, dass manches von dem, was wir sehen können, von denjenigen, die eigentlich die Sache korrigieren müssen, nämlich von den Gerichten, nicht gesehen wird. Sie sagte, sie geht sogar davon aus, dass 99% der Richterschaft in Anführungsstrichen behandelt ist. Ich glaube das nicht, aber wenn das so ist, dann erklärt das jedenfalls, warum manches gar nicht mehr oder nur sehr, sehr, sehr langsam funktioniert. Offiziell oder scheinbar, das ist noch ein weiteres Problem, sind die EU-Parlamentarier aus ihrer Sicht auch sprachlich überfordert, weil sie einfach nicht merken, was hier, vielleicht haben sie auch zu viel auf dem Tisch liegen, was hier jeden Tag an Veröffentlichungen auf sie hereinprasselt und was das für eine Bedeutung hat. Für den Fall, dass sich zeigen wird, dass, das war ein Beschluss vom Rat der EU-Kommission, für den Fall, dass sich zeigen wird, dass diese Impfungen eine immunisierende Wirkung haben, dann würde man über diesen Green Pass nachdenken müssen und den einführen müssen. Was bedeutet denn so eine Formulierung? Ja, dass man gar nicht weiß, ob es eine immunisierende Wirkung hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man gar nicht weiß, ob es überhaupt eine Impfung ist. Das merken die aber nicht, weil sie entweder sprachlich überfordert sind. Da kommt noch hinzu, dass sie die ganze Sache auch nicht in alle EU-Sprachen übersetzt haben. Die haben auch zu viel auf dem Tisch liegen. Aber naja, inzwischen übernehmen in Italien aber immer mehr Anwälte den Job, den eigentlich von Anfang an viele Anwälte hätten übernehmen müssen. Es gibt da eine große Anwaltsvereinigung. Ich glaube, Dr. Holzeisen Renate ist da der Chef der ganzen Geschichte. Sie leitet das alles. Da kommen immer mehr dazu. Also wir können nur hoffen, dass das hier eine Signalwirkung haben wird. Ich glaube, die meisten haben ja mitbekommen, dass es in Deutschland eine vielleicht vergleichbare Entwicklung gibt. Da war ja am 2.5. eine mündliche Verhandlung in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht. Da ging es um zwei Soldaten, die sich nicht der Impfpflicht unterwerfen wollten. Und entgegen den Befürchtungen, dass es gleich am ersten Tag knallt und man dann eine Art, so nennt man das, Stuhlurteil bekommt, Klage abgewiesen, Begründung folgt später, das ist nicht passiert, sondern es geht weiter. Und dann auch da kann man hoffen, dass das, was dabei rauskommt, dann nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinausgehend, wenn es positiv ist, Signalwirkung entfaltet. Auf eine andere amerikanische Entscheidung gehen wir gleich noch ein. Als nächstes hatten wir...
War ganz schnell rein, einen Punkt möchte ich schnell reinbringen, weil das ist gerade wichtig für die Schweiz. Das habe ich vorher geteilt. Sekunde. Und dein Kollege in der Schweiz, das ist ja der Philipp Kruse, hat hier eine Stellungnahme. Sie wollen jetzt das Ganze verlängern bis zum 30. Juni 2024. Also bitte, liebe Schweizer und Schweizerinnen, schaut euch das bitte genau an und geht an die Parlamentarier, dass das ein absolutes No-Go ist. Und da habt ihr entsprechende Argumente zur Stellungnahme. Bitte das entsprechend teilen. Sehr, sehr wichtig, weil sie versuchen auch da das aufrechtzuerhalten. Es macht keinen Sinn, bis 2024 irgendwelche Covid-Gesetze zu verlängern. Aber wir wissen ja, in welche Richtung es gehen sollte.
Ja. Ja, als nächstes haben wir James Rogaski. Das ist so ein Aktivist, aber auch ein Journalist, der sich ganz tief immer wieder in eine Vielzahl von Dokumenten hineinbohrt. Das Thema hatten wir schon mal besprochen, nämlich ganz grob gesagt, dass der WEF mit seinem im Moment wohl mit seiner wichtigsten Brechstange WHO, Gesundheit, da fahren sie alle drauf ab, denken die, ja. Mit seiner wichtigsten Brechstange WHO versucht, unsere nationalen Souveränitäten letzten Endes zu zerstören. Indem sie also mit ihrer eigenen, man kann es nicht oft genug wiederholen, frei erfundenen und über keinerlei demokratische Legitimität verfügenden Verfassung versuchen, in unsere nationalen Verfassungen reinzugrätschen und sagen, die gelten nicht mehr, wir sind entscheidend. Und indem sie mit ihren sogenannten International Health Regulations, internationalen Gesundheitsvorschriften, versuchen, unsere nationalen Gesetze außer Kraft zu setzen. Da hat sich James Rogaski mit befasst. Über viele Jahre hat er sich mit diesem Thema schon befasst, hat auch gesehen, dass hier was mit den, hat auch darüber hinausgehend sich mit Forschungen befasst. Es war ein bisschen schwierig für mich, weil er nicht so richtig organisiert vorgetragen hat, ein bisschen schwierig für mich, den Faden zu behalten. Aber er hat trotzdem die wichtige Botschaft, die hat er rübergebracht. Es wurde dann auch zum Schluss noch ein bisschen geordnet, da kam man dann besser mit zurecht. Er sagt jedenfalls, den Pandemic Treaty, also diesen WHO-Pandemievertrag, den sollten wir uns lieber gar nicht erst angucken. Das war bloß ein Ablenkungsmanöver. Entscheidend sind die International Health Regulations, die, und zwar nicht mal die selbst, die seien nach seiner Einschätzung gar nicht mal so schlecht. Ich weiß es nicht, ich gucke mir den Kram nicht an. Aber die Amendments, die Ergänzungen dazu, die jetzt gekommen sind, die sind gefährlich. Die sind aus seiner Sicht jedenfalls gefährlich. Und die kamen aus den USA. Und das Ganze soll mit den Amendments am 27. Mai durchgepeitscht werden. Wenn das durchgepeitscht wird, soll es unmittelbare Wirkung auf sämtliche 194 Mitgliedstaaten der WHO haben. Was heißt das? Das Gegenteil von dem, was bisher immer gegolten hat, wird passieren. Und zwar, bisher war es immer so, dass einzelne Mitgliedstaaten einer Regelung eines übergeordneten Bodies, hier also der WHO, zustimmen mussten. Mhm. Hier ist es anders. Hier gilt das sofort, wenn nicht innerhalb von 6 Monaten, die widersprechen. Demokratie ist was anderes. Ne?
Wow.
Ja, diese international, ja, das ist schon ziemlich böse. Also er sagt, wake up and smell the burning of the Constitution. Er bespricht das immer aus seiner amerikanischen Sicht. In 2005 sind diese internationalen Gesundheitsregeln komplett überarbeitet worden. Die USA haben damals auch zugestimmt. Aber der entscheidende Marker ist hier, zeitliche Marker ist der 18. Januar 2022. Da haben die Amerikaner ihre Amendments, ihre Ergänzungen zu den internationalen Health Regulations hinzugefügt. Und er sagte, die schmeißen die Verfassung weg. Wohlgemerkt, er meint die amerikanische, aber da es ja alle 194 Mitgliedstaaten betrifft, betrifft es uns auch. Also sowohl euch als Schweizer, die Österreicher, die Deutschen, alle. Normalerweise müsste das in den USA, sowas, wenn es umgesetzt werden soll und wenn das amerikanische Recht unmittelbar davon betroffen sein soll, von 2/3 des Senats befürwortet werden. Also bei uns in Deutschland gibt es den Bundestag, da gibt's und dann gibt es den Bundesrat. Hier gibt es den Kongress. Im Kongress gibt es auf der einen Seite die Abgeordneten, das ist das House of Representatives, und dann gibt es darüber, kann man fast sagen, den Senat. Da sind die Vertreter der Staaten drin. Die USA haben 50 Staaten, jeweils 2 Senatoren für jeden Staat, also 100 Senatoren. Mhm. Es müssten also 2/3 dieser 100 Senatoren zustimmen. Das ist das Normale. Das ist die normale Verhandlung. Aber hier ist es komplett anders, rückwärts, sagt er, gelaufen. Hier müssen innerhalb von 6 Monaten diejenigen der Länder, die damit nicht übereinstimmen, widersprechen. Und Das kommt auch noch hinzu. Die WHO hat die Amendments noch nicht mal übersetzt. In 6 Sprachen müssen die, glaube ich, übersetzt werden. Hat sie aber nicht gemacht, sodass das alles scheinbar undercover läuft. Trotzdem, wir haben es ja nun alle mitgekriegt hier. Die Frage ist, wie viele von den anderen haben das mitgekriegt? Von den 40% oder von den 30% wollen wir lieber gar nicht reden. Das alles fing an. Als das Chaos und die Katastrophe fing an, nach seiner Meinung, als der Präsident Harry Truman ich glaube 1946 oder sowas gesagt hat, ist okay, wir treten der WHO bei. Wir Amerikaner treten der WHO bei. Eigentlich, das hat er nochmal betont, seien die ursprünglichen IHR, International Health Regulations, auch in Ordnung gewesen. Aber inzwischen, also spätestens seit 2005, sei das alles immer seltsamer geworden, immer mehr zu diktatorischen Regeln verkommen. Und allerspätestens mit diesen Amendments der Amerikaner, also auch hier geht der Impetus wieder von den Amerikanern aus, ist das Ganze dann doch ein kaum noch vertretbares Schwert geworden. Und dann hat er noch seine Punchline gebracht. Warte mal, ob ich das wohl so wiedergeben kann. Er lädt auch jeden ein, ihn anzurufen übrigens. Ne? Hat seine Telefonnummer da bereitwillig zum Besten gegeben. Eine Nummer aus L.A. 310 ist die Vorwahl für L.A. 619-3055. Kann man ja mal machen, ihn ansprechen. Und das Interessante war, dass der Fake, also der Public Health Emergency of International Concern, der abgekürzt, das Akronym ist PHEIC, ausgesprochen wird Fake. Das ist alles in your face, Fake. Dass diese Entscheidung über den Fake inzwischen, auch aufgrund dieser Amendments, inzwischen nicht mehr irgendwie abgestimmt werden muss, das wird das Ergebnis sein, wenn diese Nummer durchgeht im Mai, 27. Mai, sondern dass Tedros, der ja offensichtlich nichts anderes als eine Marionette ist, also jemand anders zieht an seinen Strings und dann macht er das, was da gerade von ihm verlangt wird, dass Tedros ganz alleine entscheiden kann, und zwar mit dem Emergency Committee, aber da braucht man nicht drüber zu reden. Er kann ganz alleine, ohne Rücksprache mit den Mitgliedstaaten, kann er entscheiden, ob irgendjemand hat einen Schnupfen, dann kann er sagen, das ist jetzt ein Public Health Emergency of International Concern. Also er kann immer wieder diese diktatorischen Maßnahmen in Gang setzen, die wir im Moment haben, oder diese totalitären Maßnahmen.
Wann ist die Abstimmung, also die definitive Entscheidung, ob das jetzt kommt oder nicht? 27. Mai, habe ich das richtig verstanden?
Ja, 27. Mai. They'll pass this on May 27th, hat er gesagt.
Das heißt, das sind 24 Tage.
Ja, so sieht es aus.
Wow.
Aber da ja der größte Teil der davon betroffenen Menschheit das gar nicht mitkriegt, wird da auch außerhalb unserer Blase kaum ein großer Aufschrei draus werden. Aber die eigentliche Punchline ist folgendes. Dieser Regelung, dass also die WHO-Regeln hier alles außer Kraft setzen können, hat am letzten Tag seiner Amtszeit, am 19. Januar 2017, Obama ausdrücklich zugestimmt. Also wer bis heute noch geglaubt hat, dass Obama so eine Art Heiland ist, der sollte sich das nochmal überlegen. Ja, danach haben wir Leslie Manoukian angehört. Das war, Leslie ist ja eine gute Freundin. Leslie spricht Deutsch, das wissen die meisten nicht. Sie hat als Investmentbankerin in England und auch in den USA, in Deutschland gelebt. Und Leslie ist jetzt die Vorsitzende der Non-Profit Health Freedom Defense. Also die Unabhängigkeit der Entscheidung über Gesundheitsentscheidungen. Die will sie damit sichern. Und damit Menschen, von Anfang an war das Ganze darauf ausgerichtet, Menschen gegen Zwangsimpfungen zu schützen. Als wenn man das auch noch ausdrücklich sagen müsste, aber als sie damit angefangen hat, ich glaube vor 11 oder 12 Jahren, diesen Film gemacht hat, der sehr viele Preise gewonnen hat, hat sie von Anfang an sich auf Impfungen konzentriert. Weil eigentlich sollte es ja sonnenklar sein, dass nach dem Nürnberger Kodex die Gesundheitsentscheidung oder die Frage darüber, wie der Einzelne behandelt wird und von wem er mit welchen Maßnahmen behandelt wird, eine Entscheidung des Einzelnen ist. Das ist ja die Idee des Informed Consent oder der Einwilligung nach Aufklärung. Das war die Lehre, eine der tragenden Lehren aus den unfassbaren Folterungen, die ein gewisser Herr Mengele sich im Dritten Reich und andere herausgenommen hat. Nie wieder sollen Experimente am Menschen durchgeführt werden und davon unabhängig, von den Experimenten unabhängig, die werden jetzt gerade durchgeführt, ne? Das brauchen wir nicht nochmal zu betonen, und davon unabhängig soll jeder Patient selbst entscheiden können, ob er eine bestimmte medizinische Maßnahme an sich durchführen lässt oder nicht. Und die Entscheidung ist nur wirksam, wenn er darüber vorher aufgeklärt wird. Also deswegen heißt das Ganze Aufklärung, Einwilligung nach Aufklärung oder Informed Consent. Hier gibt es faktisch keine Aufklärung, denn dass hier keine Studien stattgefunden haben, dass es hier schon unfassbar viele sogenannte Nebenwirkungen gibt und dass es sich letzten Endes um eine experimentelle Substanz handelt, das alles, darüber wird niemand aufgeklärt, jedenfalls nicht nach meiner Kenntnis. Sie hat im Juli 2021 mit der Anwaltsgruppe, mit der sie zusammenarbeitet, in Florida eine Klage eingereicht gegen die Mask Mandates, also gegen die Verpflichtung zur Tragung von Masken man kann sagen, in dem Federal Bereich, also in Verkehrsmitteln, insbesondere Flugzeuge natürlich, aber auch Züge, aber auch Bahnhöfe, aber auch Flughäfen. Die werden alle federally regulated, kann man sagen, also überwacht und reguliert vom Bundesstaat. Nicht von den einzelnen Staaten, sondern vom Bundesstaat. Also bei uns in Deutschland würde man sagen, vom Bund und nicht von den Ländern. Und diese Klage hat sie damals eingereicht ohne einen Eilantrag. Hätte ich auch nicht gemacht. Und ich finde das sehr klug, dass sie keinen Eilantrag eingereicht hat, weil sie sagte, wenn wir damals einen Eilantrag gestellt hätten, also vor der eigentlichen Hauptsacheentscheidung, sollt ihr schon mal eine Eilentscheidung treffen. Das hätte niemals geklappt. Weil bei Eilentscheidungen werden Gerichte in aller Regel, wenn man nicht sehr, sehr harte Argumente hat, werden Gerichte in aller Regel, insbesondere wenn es sich gegen die Regierung richtet, und das tut es ja hier, werden Gerichte in aller Regel auf Seiten der Regierung bleiben. Im Übrigen waren damals noch, so hat sie es auch noch mal hervorgehoben, alle total verängstigt, auch in den Gerichten, alle sterben, und da hätten die alles mitgemacht. Im späten November 2021, also ein paar Monate später, da drehte sich ein bisschen was, denn da sind plötzlich die Generalstaatsanwälte wach geworden, zumindest einige, die Attorney Generals, und die haben sich plötzlich auch um diese Sachen gekümmert. Die haben eine wesentlich größere Unabhängigkeit, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Bei uns muss man ja nicht mehr weiter betonen, in Deutschland können Staatsanwälte faktisch gar nichts machen, insbesondere nichts, was gegen die Regierungslinie geht, weil entweder fliegen sie dann sofort raus oder aber sie werden jedenfalls schwer unter Beschuss genommen. Ich kann nur noch mal betonen, ich weiß es von aktiven Staatsanwälten, dass es so ist. Und wenn ich euch das erzählen würde, dann würdet ihr alle schreiend weglaufen. Die Entscheidung kam am 18.04. und zwar zugunsten der Kläger. Das war einmal Health Freedom Defense. Und es waren aber auch, ich glaube, zwei natürliche Personen, zwei Frauen, die geklagt haben. Eine oder beide, weil sie Panikattacken hatten, wenn sie eine Maske aufsetzen müssen, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass einem sowas passiert. Und die Entscheidung ist von einer Richterin geschrieben worden, die sehr, sehr gut begründet hat. Sie hat unter anderem gesagt, drei Dinge hat sie gesagt. Erstens, dass die gesetzliche Grundlage gibt es gar nicht für die CDC, die das gemacht hat. Die gesetzliche Grundlage gibt es gar nicht. Das geht weit über das hinaus, was an gesetzlicher Grundlage da ist. Sie haben sich auf ein Gesetz gestützt, wovon Sanitation die Rede war. Sanitation. Und dann hat sie eine super geniale, weit über das hinausgehende, was jemals deutsche Gerichte in diesem Zusammenhang gemacht haben, eine super geniale, wie soll man sagen, Exegese versucht und hat versucht festzustellen, was ist denn eigentlich Sanitation? Fallen da Masken drunter? Hat dann den Wortlaut genommen, hat die Entstehungsgeschichte genommen, so wie wir das auch gelernt haben, aber wie es inzwischen keiner mehr macht in den Gerichten. Die Richterin hat es getan und kam dazu, Sanitation ist, wenn man Dinge, desinfiziert, wenn man Tiere aus dem Verkehr zieht, weil sie ins Land gebracht werden und gefährlich sind, aber mit Masken kann das nichts zu tun haben. Und deswegen hat sie gesagt, das hat sie sehr, sehr gut begründet, hat sie gesagt, euch fehlt schon mal die gesetzliche Grundlage. Das kriegt ihr nicht hin. Mhm. Selbst wenn es eine gesetzliche Grundlage gäbe, ist das nächste Problem, dass sie das Verfahren, was man einhalten muss, um, wohlgemerkt, das ist ja gar kein Gesetz, sondern das ist eine nicht über das Parlament gelaufene Entscheidung der Verwaltung selbst, der CDC, und bei uns wäre das RKI. Also selbst wenn es eine gesetzliche Grundlage gäbe, hätten sie ein verwaltungsrechtliches Verfahren einhalten müssen, was nicht der Fall gewesen ist. Sie müssen nämlich die Öffentlichkeit informieren, notify, und eine Gelegenheit zur Stellungnahme geben, comment, notify and comment. Ist nicht passiert. Und das ist auch nicht einfach nur eine Formvorschrift, denn es wird davon ausgegangen, dass wenn die Öffentlichkeit sowas kommentiert, dass die Verwaltungsbehörde, die beabsichtigt, eine bestimmte Regelung durchzusetzen, dass es vielleicht dann nicht mehr so macht, anders macht oder gar nicht mehr macht. Das war also ganz wichtig. Und da hat sie nochmal darauf hingewiesen, was uns immer deutlicher wird, dass die administrative Seite, also die Verwaltung, inzwischen sich verselbstständigt hat. Der König braucht immer eine Verwaltung, damit er im Amt gehalten wird. Er braucht Leute, die ihn schützen, die seine Sachen durchsetzen. Aber gelegentlich passiert das, und so ist in der Geschichte schon öfter passiert, so passiert es jetzt auch gerade wieder, dass die Verwaltung die Herrschaft übernimmt und der König plötzlich keine Rolle mehr spielt. Der König braucht die Verwaltung, aber die Verwaltung braucht den König nicht. Irgendwann merken die das. Dann haben wir da Leute wie Fauci, die sich vor die Kamera stellen und praktisch den Präsidenten verdrängen. Die dritte Begründungsschiene war arbitrary and capricious. Also das ist willkürlich, was sie gemacht haben. Sie haben nämlich gesagt, jeder muss eine Maske tragen, aber niemand unter zwei. Niemand unter zwei. Wieso denn eigentlich? Wieso nicht unter drei? Wieso nicht unter 20? Wieso nicht unter 50? Also keine Begründung dafür, sondern einfach nur so gemacht. Das Ganze ist auch deshalb wichtig, weil die Öffentlichkeit, kommen wir jetzt gleich zu, weil die Öffentlichkeit offenbar nicht übereinstimmt mit der CDC. Auf jeden Fall sind die Airline Executives, also die Chefs der Airlines, immer schon der Meinung gewesen, das ist alles Quatsch, was wir hier machen mit den Masken. Denn hier bei den Airlines, wir haben alles desinfiziert, wir haben hier irgendwelche, wie soll ich sagen, Luftreiniger eingebaut über die Klimaanlagen, die Airlines. Die Flugzeuge sind der safest place. Und Tatsache ist, es gibt keinerlei Erkenntnisse darüber, dass es überhaupt irgendwelche Schwierigkeiten wegen zusammengeballter Menschen in Flügen gegeben hat. Also am 18. April wurde dann die Entscheidung verkündet, sofort umgesetzt. Also mal abgesehen davon, dass amerikanische Gerichte in aller Regel wesentlich unabhängiger sind als unsere, mal ganz zu schweigen von den Staatsanwälten, ist es hier dann doch so, dass die Regierung es nicht wagt, und auch hier die CDC, die Verwaltung, es nicht wagt, eine solche Entscheidung nicht umzusetzen. Sie ist sofort umgesetzt worden. Wir erinnern uns dunkel, es gibt in Österreich, es gibt in Portugal und es gab in Deutschland die PCR-Testentscheidung. Den Regierungen war das völlig egal. Die Puppets haben einfach gesagt, mir doch egal. Und was sie sagt ist, als die Entscheidung verkündet wurde, sind die Flugangestellten, die Piloten, die Mitarbeiter, Stewardessen und so weiter, die haben, die Videos hat ja jeder gesehen, die haben teilweise auf den Flügen getanzt und gesungen. Und daran siehst du, wie die Stimmung wirklich ist. Und ich habe es ja auch selber gesehen, 90% der Menschen tragen keine Masken. Mhm. Bei uns kannst du das aufheben und dann werden 70% einfach weitermachen. Ist ja so. Ja, was sie sagt, die wichtigste Message dieser Entscheidung ist, es gibt Hoffnung. Nicht alle Richter sind korrupt. Es gibt Hoffnung. Und ich glaube, das ist wohl auch so. Selbst in Deutschland ist das so. Die werden nur einfach zum Schweigen gebracht. Aber vielleicht sind ja solche Ereignisse in den USA, die sich sicherlich noch öfter wiederholen werden, weil es gibt eben Staaten, die nicht mitmachen. Vielleicht sind solche Ereignisse in den USA auch ein Motivationszeichen für unsere. Natürlich ist die Richterin angegriffen worden, aber nicht in Florida. Weil Florida sagt, ey, uns doch egal. Wir wissen, wir haben nichts gemacht, wir haben keine Masken, kein Lockdown, kein gar nichts. Und wir wissen, dass bei uns die Entwicklung genau die gleiche war wie überall sonst. Wir haben keine Outbreaks, bei uns sind alle gesund. Aber von außen ist die Frau angegriffen worden. Ich glaube, die ist erst 35 oder 36. Brave Young Woman hat Leslie gesagt. Da hat man gesagt, die ist zu jung, die hat keine Erfahrung, die ist zu hübsch. Das sind die Argumente.
Die ist zu hübsch. Die Kompetenz hat. Wenn ein Mensch attraktiv ist, dann kann die nichts in der Birne haben, oder was?
Ja, das ist genau die Argumentation. Ne? Also die heißt Catherine Kimball Mizell, die muss super sein. Jedenfalls die Entscheidung, ich habe sie mir genau durchgelesen, die ist super. Das ist exakt das, was ich damals im Studium, natürlich nicht in Deutschland, aber in den USA gelernt habe. Es ist by the book, das ist ganz, ganz, ganz großartig. Und sie hat Erfahrung. Die ist zwar erst vielleicht 35 oder 36, aber sie hat Erfahrung. Sie hat, und das ist auch immer eine Besonderheit und eine besondere Qualifikation, kann man sagen, sie hat für einen der Supreme Court Justices geklerkt, also für den gearbeitet. Und sie ist allerdings auch Mitglied der Federalist Society, das ist eine konservative Gruppierung. So wird man dann eben angegriffen, jedenfalls von der linken Seite, auch wenn nichts oder gerade wenn man nichts an Substanz zu sagen hat. Aber wer sich die Entscheidung durchliest, der wird sagen, diese Frau ist besonders clever, die ist besonders klug, das ist eine besonders gute Juristin. Da kann man ruhig sagen, die ist zu hübsch, das ändert nichts daran. Fauci hat dann natürlich reagiert auf diese Entscheidung gegen ihn letzten Endes, weil er ist ja die amoklaufende Verwaltung, die sich hier über Recht und Gesetz wähnt. Und wie könnte es anders sein? Er hat in einem Kommentar tatsächlich gesagt, ja, das sei doch überhaupt gar keine Sache für die Gerichte. Das ist doch die CDC, die steht doch über dem Gesetz. Das ist doch unangreifbar durch die Gerichte. Ja, jetzt fragt sich, wie das Department of Justice reagieren wird, ob sie diese Entscheidung angreifen oder nicht. Ich habe vorhin noch mal mit Leslie getextet, SMS ausgetauscht. Bisher ist nichts bekannt darüber, ob sie das angreifen oder nicht. Wenn sie es angreifen, dann kommt das an ein Berufungsgericht, das unter anderem für Florida, auch für ein paar andere Staaten zuständig ist. Das ist der sogenannte 11th Circuit, also das 11. Berufungsgericht. Die haben aber schon mal sehr deutlich gezeigt, was sie von diesem ganzen Kram halten. Und zwar haben sie sich positioniert, indem sie eine Entscheidung gemacht haben, die gesagt haben, Impfpflichten für Cruise Ships, also für Kreuzfahrtschiffe, sind illegal und haben damals schon gesagt, die CDC, die ja auch hier wieder die entscheidende Rolle spielt, hat keine gesetzliche Grundlage. Sie geht weit über ihre Authority hinaus, sie hat keine gesetzliche Grundlage. Es wird aber noch ein bisschen schwieriger für die Gegenseite, denn der Supreme Court, der ist ja noch eine Stufe höher, der Supreme Court hat, als es eine Regelung gegeben hat, wonach wegen der Pandemie Vermieter keinen mehr rausschmeißen dürfen. Und dann sind dann eben eine Menge Vermieter K.O. gegangen, denn der eine oder andere hat ja nur eine einzige Wohnung, die er vermietet und die braucht er vielleicht zum Leben. Die haben dann geklagt und der Supreme Court hat gesagt, ja, das geht nicht. Das geht weit über eure Kompetenz hinaus. No statutory authority, sodass Leslie davon ausgeht, dass die andere Seite eine uphill battle hat, also bergaufwärts kämpfen muss. Das könnte sehr schwierig werden. Hinzu kommt, und das könnte das Wichtigste sein, dass public sentiment, also die öffentliche Meinung, deutlich verändert ist. Es war sicherlich so, dass am Anfang der Pandemie eine Menge Leute in Panik waren, jetzt aber nicht mehr. Und man sieht es eben, 90% der Menschen jubeln und finden das ganz toll und tragen keine Masken mehr.
Außer Deutschland.
Die Medien schreiben, ja, genau. Da können die Medien schreiben, was sie wollen. Es wird ihnen nichts nützen. wenn die Bevölkerung gegen sie ist. Und zwar so deutlich, wie das jetzt ist. Diese Meinung kann man ja nicht mehr zurücknehmen. Man kann es ja sagen, okay, dann ziehen wir uns jetzt alle wieder Masken über und heulen unterm Tisch rum. Das werden die nicht machen. Da sind die Amerikaner anders. Bei uns eher möglich als bei denen. Das, nun fragt man sich natürlich, wieso diese Entscheidung ist doch bloß zugunsten von drei Leuten ergangen. Zwei natürliche Personen und Leslie's NGO oder nicht NGO, sondern Non-Profit. Wieso wirkt die nicht nur zwischen denen? Nee, die Entscheidung geht weiter. Die Entscheidung, weil wenn sie das nur gemacht hätte, dann wären die Leute das nächste Mal von irgendeinem anderen Flugzeug aufgefordert worden, von den Leuten aufgefordert worden, hier setzt eure Masken auf. Deswegen hat die Richterin diese gesamte Verpflichtung, dieses Ruling, diese verwaltungsrechtliche Anordnung komplett aus den Angeln gehoben. Vacated the order. Komplett aus den Angeln gehoben. Es darf nicht mehr umgesetzt werden. Und die TSA, also die Transportverwaltung, die hat sofort damit aufgehört. Ja. Sie könnten theoretisch die, wie soll man sagen, formalen Probleme lösen und wieder von vorne anfangen. Sie könnten also sagen, okay, dieses mit dem Notify und Comment, dass wir der Öffentlichkeit 30 Tage geben zu kommen, das können wir machen. Sie könnten vielleicht auch diese arbitrary ruling, was die unter 2 Jahre braucht, dann braucht man das nicht zu machen, Regelung angeht. Vielleicht könnten sogar das noch reparieren, glaube ich aber nicht. Aber was sie auf keinen Fall reparieren können, ist, dass sie überhaupt gar keine gesetzliche Grundlage haben für das, was sie tun, sondern dass sie weit über das hinausgehen, was ihnen an gesetzlicher Kraft zugesprochen wird. No statutory power. Das ist das entscheidende Ding. Ja, das biggest takeaway, so sagte sie, ist we can win and we will win. Und spätestens in the long run, ich glaube, dass es nicht in the long run ist, dass es nicht mehr lange dauern wird, sondern es schneller geht, aber man kann sich da nicht festlegen. Und dann hat sie abschließend noch mal eins gesagt. Globalism is the problem. Localism is the solution. Also das, was wir die ganze Zeit sagen, auch was die WHO angeht, verabschieden wir uns doch einfach von diesen Truppen und konzentrieren uns auf unsere Region, machen unser eigenes Spiel. Wir werden sowieso dann vermutlich diejenigen sein, die als Einzige noch übrig sind. Ja.
Das ist ein gutes Stichwort, Rainer. Kurze Frage. Das betrifft die Leute, aber diese WHO-Geschichte ist ja ziemlich heftig, oder? Das ist ja, ich hoffe, dass da einige aufwachen, dass die merken, oh, das geht gar nicht. Was können wir tun? Hast du eine Idee? Weil es ist ja das eine, das Wissen ist das gut, ist ja nett und gut, aber wir müssen auch schauen, dass wir eine Lösung haben. Was haben wir für Möglichkeiten?
Ja, du kannst natürlich jetzt versuchen, auf allen möglichen Ebenen juristisch vorzugehen. Aber das mag in Indien funktionieren und das mag auch in einigen Teilen der USA funktionieren. Deswegen ist es ja hier so wichtig, den Fuß in die Tür zu kriegen, weil das, was hier passiert, hat natürlich Auswirkungen auch auf andere Länder. Ich habe es ja schon mal gesagt, während die deutschen Gerichte so unter Kontrolle der Politik stehen, die wiederum unter Kontrolle der Konzerne steht, dass sie sowohl in VW auch als in den Deutsche Bank Sachen praktisch gar nichts gemacht haben, sondern die offensichtlichsten Betrügereien durchgewunken haben, ist das hier völlig anders gewesen. Und irgendwann konnte sich dann auch die deutsche Justiz den durch die amerikanischen Beweisaufnahmen, ne, man muss eine Beweisaufnahme machen, man kann nicht sagen, ob ich mir einen Zeugen anhöre oder nicht, das ist ja in my discrepancy, also liegt in meinem Ermessen, sondern man muss Beweis erheben, wenn eine streitige Tatsache aufzuklären ist. Das haben aber sehr häufig deutsche Gerichte nicht gemacht. Deswegen haben sie auch praktisch gar keinen Ruf mehr jetzt. Das spricht sich ja auch international herum. Die Amis haben es getan und es kam dann eben raus, was von Anfang an zu erwarten gewesen ist in den VW-Fällen. Ja, die haben dieses Defeat-Device eingebaut. Die haben also dafür gesorgt, dass der Dieselmotor auf dem Prüfstand sauber aussah. Und dann, weil dann dieser Defeat-Device eingeschritten ist. Aber sobald das Ding dann auf der Straße war, dann hat es eben keiner Richtlinie mehr entsprochen. Und dasselbe galt für die Deutsche Bank. Die Beweisaufnahmen haben ergeben, dass die Deutsche Bank mit Absicht, genauso wie es in dem Film auch geschildert wurde, The Big Short, mit Absicht hier Menschen betrogen hat und nicht nur Menschen, sondern auch Konzerne betrogen hat, Banken betrogen hat. Deswegen gab es ja hier irgendwann in Kalifornien eine Class Action sogar von unter anderem auch deutschen Banken gegen die Deutsche Bank. Bis das aber in Deutschland umgesetzt wurde, musste man schon ziemlich hart trommeln. Ist damals ja passiert. Aber ich glaube, Roger, um die Frage zu beantworten, man kann es nur immer wiederholen. Wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen. Wir werden auch aufstehen. Einige von uns tun das ja schon mit immer größerer Kraft, denke ich mal. Die juristischen Maßnahmen in Deutschland anzustrengen, das kannst du auch gleich in die Tonne kloppen. Ja, da kannst du auch sagen, das Geld benutze ich, um mir eine Zigarre anzuzünden, aber nicht um einen Rechtsstreit anzufangen. Öffentlich protestieren hilft, sicherlich. Schreiben, die Abgeordneten anschreiben, alles hilft. Aber ein juristisches Vorgehen, glaube ich, ist in Deutschland eher zum Scheitern verurteilt.
Also wir haben gerade Internetprobleme gehabt, aber ich bin, glaube ich, wieder da. Was ich glaube, das, was du angesprochen hast, mit den Parlamentariern anzuschreiben auf der ganzen Welt, das finde ich eine gute Idee. Ich denke, wir müssten schauen, dass wir irgendeinen Kurzartikel machen oder ein Kurzvideo. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Parlamentarier nicht mal Bescheid wissen, was da auf uns zukommt. Also könnte ich mir durchaus vorstellen.
Das kann helfen, denn wir wissen ja, dass wahrscheinlich der allergrößte Teil der Politiker gar nichts wissen. Das liegt an ihnen selbst, liegt aber auch am System, nämlich daran, dass ihnen praktisch vorgekaute Meldungen jeden Tag zusammengefasst vorgelesen werden und vorgelegt werden und daran orientieren die sich. Und was in diesen vorgekauten Meldungen steht, das ist eben Regierungslinie. Alles andere wissen die nicht. Ich hab mit jemandem gesprochen, habe gesagt, ey Mann, wie kann das eigentlich sein, dass die Chefärzte sich so verhalten? Sind das nur Großkotze? Sind das Dieven oder was ist los mit denen? Nee, die sind so bescheuert, sagte mir jemand aus einer Universitätsklinik. Die spielen hier auch nichts vor. Die lassen sich auch selbst impfen. Und die finden, das ist ganz geil, wenn sie Nebenwirkungen haben, weil das zeigt, dass der Impfstoff wirkt. Hm. Also ich fürchte, da sind wir schlauer als die, genauso wie wir schlauer sind als die Politiker, weil sie eben keine Informationen haben, beziehungsweise auch keine an sich ranlassen und auch keine an sie herangetragen werden, außer der offiziellen Regierungslinie.
Hm. Ja, schau mal, also nochmal an die Community, ich habe hier ein bisschen Internetprobleme, ich weiß nicht, ob der Rainer auch, es ist natürlich so, er in Amerika, ich in Afrika und wir versuchen das nach Europa zu streamen, es kann schon mal Probleme geben, aber ich glaube, jetzt bin ich wieder da, einfach F5 drücken, dann solltet ihr mich wieder sehen, sonst können wir kurz Feedback geben. Richtige Stören, komisch gerade jetzt. Ja, es ist ein bisschen komisch, jetzt wo man Lösungen aufzeigen möchte, gibt es plötzlich Stören. Man weiß es ja nicht genau, was die alles machen können, servertechnisch, aber egal, wir lassen uns da nicht unterkriegen. Rainer, was war der nächste Gast bei euch?
Der letzte Gast war Dr. Mark Crispin Miller, ein Professor von der New York University, NYU, der sich mit Medien beschäftigt. Das war sau interessant. Seit den 70ern ist sein Spezialfach Medien, und zwar auch und insbesondere Propaganda. Dazu hat er immer einen besonderen Kurs gehabt. Plötzlich durfte er im September 2020 diesen Kurs nicht mehr unterrichten, aber immerhin, er hat seinen Job noch und darf weiter unterrichten, aber diesen Kurs eben nicht mehr über Propaganda. Und warum ist das so? Weil eine Studentin sich bei der Universität beschwert hat, darüber, dass er über Propaganda berichtet hat, hat gesagt, ey, NYU, ihr müsst ihn feuern. Haben sie aber nicht gemacht, sondern haben nur gesagt, diesen Kurs bitte nicht mehr unterrichten. Er macht es aber außerhalb der Universität schon weiter. Da gibt es Independent Studies, unabhängige Studien, an denen er beteiligt ist. Und er sagt, das ist vermutlich im Moment das Allerwichtigste. Das glaube ich auch. Der Hintergrund sind die psychoterroristischen über lange Jahre mit Hilfe von Psychiatern, Psychologen, Soziologen und ähnlichen Gestalten ausgedachten psychoterroristischen Maßnahmen. Aber das Haupttransportmittel sind die Medien. Über die wird die Propaganda transportiert. Und er sagt, unter Obama wurde es plötzlich legal, dass die eigene Bevölkerung mit Propaganda manipuliert werden darf. Bis dahin gab es ein Gesetz, das heißt Smith-Mundt Act. Meistens sind die Gesetze nach denjenigen benannt, die sie eingebracht haben. Ich glaube, es waren zwei Senatoren, jedenfalls zwei Leute aus dem Kongress. 1948, da wurde gesagt, Propaganda geht in Ordnung, aber das bezog sich auf Propaganda in Bezug auf andere Länder. Wenn du auf andere Länder einwirken wirst, willst, also die Amerikaner haben das mit einem Radiosender unter anderem gemacht, der heißt Radio Free Europe. Damit, das geht in Ordnung. Aber unter Obama, ich glaube 2013 war das, da wurde dann gesagt, jetzt ist okay, jetzt darf auch die eigene Bevölkerung mit Propaganda manipuliert werden. Das hat natürlich keiner mitgekriegt. Das ist der Smith-Mundt Modernization Act, also die Modernisierungsnummer. Es ist dann eben so modern geworden, dass man die eigene Bevölkerung manipulieren darf. Und zwar geschieht das durch die Regierung, beziehungsweise völlig klar durch die CIA. Die machen das, bedienen sich dazu verschiedener Hilfsmittel, insbesondere aber eben der Mainstream-Medien. Die Bevölkerung ist wahrscheinlich jetzt so langsam wach geworden. Es gab mal eine Zeit, sagt er, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da haben die meisten Menschen verstanden, dass in den USA zumindest, dass ihre eigene Regierung mit Propaganda arbeitet. Aber auch da war wahrscheinlich die Wahrnehmung so, die richtet sich ja nur gegen den Feind. Irgendwann hat man es dann gemerkt, dass das auch möglicherweise die eigene Bevölkerung betrifft. Das war aber dann zu Beginn des Zweiten Weltkriegs vorbei. Da hat man die Leute wieder hinter sich versammelt. Oh, wir müssen im Krieg zusammenstehen und Propaganda hin oder her. Das wird schon alles so irgendwie in Ordnung sein. Die Tatsache, dass amerikanische Oligarchen, so kann man es ja nennen, auf beiden Seiten des Zweiten Weltkriegs gestanden haben, indem sie beide Seiten finanziert haben, weil man damit viel Geld verdienen kann. Die zeigt nur, das ist auch damals schon klar gewesen, oder es ist vielen Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg klar geworden. Aber dann kam ja gleich wieder der Kalte Krieg und schon musste man wieder zusammenrücken und den gemeinsamen Feind bekämpfen. Wir erleben jetzt gerade, so hat es Professor Miller dargestellt, eine groteske Reinkarnation von Hitlers Genocide. So deutlich hat er es gesagt. Das ist das Ergebnis. Die Menschen sind so sehr manipuliert, dass sie alles mitmachen, so wie damals eben auch. Die Sache mit dem plötzlich und unerwartet Versterben, he died suddenly and unexpectedly, das ist bei denen ja auch hier in den USA inzwischen übermäßig bekannt. Das sind aber Formulierungen, die ursprünglich, so hat es Mr. Miller geschildert, benutzt wurden im Zusammenhang mit Selbstmord oder mit Drogenüberdosis, Drug Overdose. Mhm. Plötzlich aber wird das auf große Teile der Bevölkerung, auch junge Teile der Bevölkerung übertragen. Langsam aber sicher wird in den USA das, was man einfach nicht mehr unter den Teppich kehren kann, immer klarer. Dieses plötzlich und unerwartet hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre, innerhalb der letzten anderthalb Jahre vielleicht nach Beginn der Impfungen verdreifacht. Vorher gab es diese Anzeigen nicht, jetzt sind sie, also jedenfalls nicht in diesem Ausmaß, jetzt sind sie dreimal so häufig wie früher zu sehen. Ist auch zurückzuführen darauf, dass hier sudden aggressive cancers auftreten, also plötzlich explosionsartige aggressive Krebsarten, die nicht mehr übersehen werden können. Myokarditis natürlich, die Lebensversicherungen, die ihre eigenen Register führen, die merken das. Es gibt, sagt er, jedenfalls inzwischen so viel auch statistische Nachweise darüber, dass es aus der allgemeinen Bevölkerung gar nicht mehr herauszuhalten ist. Und das ist genau das, was dazu führt, dass die Propaganda aufgedreht wird und dass man über Propaganda und Censorship, das geht Hand in Hand, hat er erklärt, also Propaganda auf der einen Seite und alle anderen werden zensiert, von wegen rechts, rechts, Nazi, Nazi, das ist jetzt im großen Stil aufgekommen. Diese ganzen sogenannten Nebenwirkungen der sogenannten Impfungen, da versucht man irgendwas anderes für zu finden. Nur nicht, dass es was mit den Impfungen zu tun hat. Also, es gibt hier, so hat er als Beispiele geschildert, es gibt hier Berichte darüber, Fish Oil, das könnte zu Herzinfarkten führen. Oder deine Blut, dein Blood Type, dein, wie heißt das, Blutdings.
Schneeschaufeln. Schneeschaufeln auch, habe ich auch gelesen. Schneeschaufeln.
Genau. Oder es gibt eine ganz besonders wichtige Bedtime, dann müsst ihr ins Bett gehen, ja. Sonst seid ihr gefährdet wegen Myokarditis oder Herzinfarkt.
Und wenn du schneller, wenn du schneller atmest, ja. Hast du auch Probleme. Also nicht zu viel Sport, sonst
gibt es. Es ist einfach unfassbar lächerlich. Ne? Nur das eigentliche Problem wird damit eben versucht, aus dem Weg zu räumen. Man versucht, da was drüber zu machen. Extreme Hitze könnte zu Herzinfarkt führen. Ach nee, extreme Kälte könnte auch zu Herzinfarkt führen. Und der Top oder die Top-Nummer war Pizza Margherita. Pizza Margherita soll in Italien zu besonders vielen Herzinfarkten führen. Ah. Also, naja.
Ja. Krass.
Ja, und währenddessen versucht man eben gleichzeitig, die Sprüche kennen wir ja, Frau von der Leyen hat das ja oft gesagt, versucht man gleichzeitig die Bevölkerung davon abzubringen, sich richtig zu informieren. Nur die Trusted Media Sources, nur die sollen angesprochen und angesehen werden. Das sei inzwischen sowas wie ein Ministry of Truth, ein Wahrheitsministerium, wie aus George Orwells 1984. Mhm. Wir haben das ja schon oft gespielt, du hast es auch gesehen. Es gibt Meldungen, this is dangerous, also ich habe mal so ein Zweizeiler, der von allen Nachrichtensprechern auf exakt die gleiche Weise, wortwörtlich, verbatim wiederholt wurde. This is dangerous to our democracy. Und dann hast du einen nach dem nächsten gehört, der diesen Spruch gebracht hat. Auch den Kontext, der war auch noch immer wörtlich. Ich habe mir nur diese eine Formulierung gemerkt. Und wenn du die alle gleichzeitig abspielst, dann hört sich das an wie ein Chor, der das Ganze auswendig gelernt hat. Und Tatsache, genau so ist es. Ja, es ist eine sehr gut geölte Maschine. Es gibt im Grunde nur 6 Medienbetreiber, also hinter den gesamten Medien hier in den USA, vermutlich weltweit, stecken nur 6 große Betreiber, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge gar nicht erst ans Licht kommen. Zum Beispiel, dass es in den 90ern in den USA eine Kokainkrise gegeben hat. Wohl auch, dass es die Opioid-Crisis gegeben hat. Ein Pharmaunternehmen hat die Leute mit Absicht, so wie sich dann herausgestellt hat, von Schmerzmitteln, Opioids, abhängig gemacht.
Wow.
Kein Wunder, dass das so gut funktioniert. Denn die Medien sind abhängig von den wichtigsten Advertisern und die wichtigsten Advertiser, also die wichtigsten Werbetreibenden, ist die Pharmaindustrie. Und Bill Gates, der 250 Millionen Dollar in eine Media Partnership gepackt hat, viel Geld natürlich auch, wie wir wissen, in deutsche Medien gepackt hat. Also er hat nichts ausgelassen. Inzwischen arbeiten die Medien und die Geheimdienste aufs Engste zusammen, noch enger als früher schon. Haben sie eigentlich schon seit den 50ern gemacht, aber inzwischen sind sie drin in den Social Media, den gehören Teile der Social Media, die sie mit über Strohleute rein investiert haben. Die Fact-Checkers werden von denen gesteuert, also so Volksverpetzer-Typen. Da muss man auch mal genauer hingucken, wer die denn in Wirklichkeit finanziert, wenn sie teilweise jedenfalls von Bill Gates oder seinen Leuten finanziert werden, dann ist die CIA nicht allzu weit. Selbst das öffentliche Fernsehen, was es auch hier gibt, das PBS, Public Broadcasting Service oder NPR, National Public Radio, selbst die sind davon nicht ausgenommen. Und die sogenannte Linke propagiert genau in dieselbe Richtung, was für ihn der besondere Schock war, weil er sich selbst auch immer als Linken und Liberalen gesehen hat. Aber er sagt, das sind Leute, die findet er da jetzt nicht mehr wieder, mit denen er früher zusammengearbeitet hat. Ja, Ministry of Truth, so hat das deutlich formuliert. Wir haben inzwischen solide Fakten, die uns erlauben, das war auch eine wichtige Botschaft von ihm, die Medien auch gerichtlich zu verfolgen. Da hat er auf ein Buch von Scott Atlas hingewiesen. Das ist ein Mediziner von der Stanford University, der auch mal Berater von Trump gewesen ist. Oder auf ein Interview, was Paul Alexander, das ist ein Wissenschaftler, den wir auch mal interviewt haben, mit einer Amerikanerin, mit der ich auch schon ein Interview gemacht habe, geführt hat, Christina Borgeson. Sehr, sehr gut. Er sagt, da haben wir alles. Ich habe dann gesagt, ja, wir haben auch schon alles, weil nämlich Professor Schwab, Martin Schwab in Deutschland ja eine Expertise, ein Rechtsgutachten über das Totalversagen der Medien in diesem Zusammenhang geschrieben hat. Ja, die Linke sagt da, die kann man vergessen. Das sind inzwischen lauter Gutmenschen, woke nennt man das hier, lauter Gutmenschen, die aus lauter Political Correctness nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Das betrifft auch die Grünen hier. Ja, bei uns wohl auch, kann man sagen. Denn die schlimmsten Kriegstreiber in Deutschland sind ja wohl die Grünen inzwischen geworden.
Ja. Tja. Also Kriegstreiber, ja, habe ich noch ein gutes Video. Hast du das gesehen vom Lindner? Es geht um Sanktionen. Das musst du mal hören. Das ist spannend. Das ist wirklich sehenswert. Moment.
Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen. Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft bzw. die eigene Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben. Und wir sind als Europäerinnen und Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen. Aber kostenlos ist es nicht möglich, das hinzubekommen. Es wird Härten geben und die Härten werden getragen werden müssen.
Muss dir mal vorstellen, ja. was für ein Hohn.
Also, ja, er gibt dem Begriff Stuss eine ganz neue Bedeutung.
Ne? Ja, definitiv.
Sanktionen sind dafür da, uns selbst zu schädigen. Super, so muss es sein.
Also wenn es jetzt jemand nicht verstanden hat, dann muss ich wirklich zweifeln an den eigenen gesunden Menschheitsverstand. Ich habe noch nie, also ich bin ja kein Sanktionsexperte, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Land Sanktionen verhängt an ein anderes Land, um sich selber zu schaden. Also das ist mir neu. Also ja. Vielleicht habe ich was verpasst. Ja,
Schluss hat die muss alles so definiert werden nach Habeck. Vielleicht hätte er weiter Kinderbücher schreiben sollen, da wäre das vielleicht eher angekommen. Ja. Eine wichtige Botschaft noch, dann sind wir auch gleich am Ende. Ja. Die Frage, sagt Professor Miller, ob es Viren gibt oder nicht oder ob das hier isoliert wurde oder nicht, das sei völlig nebensächlich. Das ist auch meine Meinung. Wichtiger ist, dass die Menschen langsam mal erkennen, dass ihre Trusted Media und ihre Politiker nicht etwa inkompetent sind und Fehler machen. Einige sicherlich. Aber die Leute, die hier entscheidend sind, die handeln mit Absicht. Das ist Vorsatz. Wir haben es hier mit Vorsatz zu tun. Und das sollte, wenn das nicht jeder versteht, dass das auch Vorsatz ist, was diese sogenannten Nebenfolgen der Impfung angeht, im juristischen Sinne Vorsatz, dann wird niemand richtig reagieren können. Er sagt, Professor Desmet hat völlig recht. 30% sind hypnotized. Aber mindestens die Hälfte ist es eben nicht. Aber das, sagt er, war schon immer so. Das ist nicht erst im Zusammenhang mit Covid aufgetreten, sondern diese ja, Manipulationsmöglichkeiten der Bevölkerung, das sei schon immer so gewesen. Sie haben nicht nur, die andere Seite hat nicht nur einen Massenmord begangen, sondern die ganze Welt getötet. Und wir müssen das Ganze jetzt wieder zum Leben erwecken. Das ist ein Fazit von ihm. Sie hören, also auf den ersten Blick sagen wir alle, und darüber wird jetzt teilweise öffentlich auch vom Mainstream diskutiert, auf den ersten Blick sagen wir, die machen hier die Demokratie kaputt. Ja, das stimmt ja auch, weil sie die nicht gebrauchen können. Sie brauchen totalitäre Strukturen, sonst können sie nicht durchregieren, in Anführungsstrichen. Nur die totalitären Strukturen sehen wir über diese WHO-Diktate, die sich jetzt hier ausbreiten. Aber es geht weiter, denn all das, was die Medien machen, ist nicht nur dazu da, die Demokratie zu zerstören, sondern immer wieder auch, darf man nicht vergessen, dass dahinter das Bemühen steht, möglichst alle durchzuimpfen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Dagegen wehren wir uns ja auch. Erstaunlicherweise sind es eben weniger die Gebildeten, sondern die von Hillary Clinton, das war ein grober Wahlkampffehler, deswegen hat sie auch den Wahlkampf verloren, als Deplorables bezeichnet wurden. Also als die, die man nur bemitleiden kann, weil sie zu doof sind, in einmal Wasser umzukippen. Aber genau diese Deplorables sind es, die noch Sinn für Realität haben und die zu Maskenträgern geworden sind, to Anti-Maskers. Und genau die sind es, die dann auch zu Anti-Vax geworden sind. Und die sind jetzt legitimiert worden, allerspätestens durch die Entscheidung dieses Gerichts, dieses Federal District Courts in Florida. Ja, das ist der Upshot der, war das, 102. Sitzung, glaube ich. Ne?
Was mich noch interessieren würde zum letzten Gast, hat ja erwähnt, und du bist ja anscheinend gleicher Meinung, wegen diesem Reinisolat, das sei, also ich sehe es so, ich finde das Timing nicht gut, aber das Thema selber finde ich schon spannend, weil bei gewissen Ländern ist ja das eine Basis, dass man da PCR-Test oder auch Spritze dann, also diese Impfung dann entwickelt. Wieso sagt er jetzt, das sei unbedeutend?
Nee, er sagt nicht, dass es unbedeutend ist. Es ist nur, wenn man daran sich verbeißt, reinste Zeitverschwendung, weil man dann nicht mehr begreift, worum es wirklich geht. Ich selber bin auch nicht davon überzeugt, dass es dieses Isolat tatsächlich gibt. Es ist mir aber egal, weil wenn ich gerichtlich vorgehe und damit meine Zeit verschwende und damit insbesondere, wenn ich dann auch noch einen Schritt weitergehe und sage, es gibt überhaupt keine Viren, das kann ja alles sein.
Naja.
Aber da habe ich doch 99% der Wissenschaft gegen mich und vor allem die Richter gegen mich. Also muss ich doch was machen, um, auf einer Ebene, die ich gewinnen kann. Deswegen sage ich immer wieder, auch hier, und hier sind auch Leute, die versuchen, das auszubremsen, PCR-Test, greift den an. Weil die Genesis des PCR-Tests ist die Genesis von Drosten, der Pandemie. Es gab keine Fälle. Also ist Drosten angerufen worden oder aufgefordert worden, mach uns Fälle. Und die hat er gemacht mit dem PCR-Test, der erstens keine Infektion feststellen kann und zweitens so eingestellt war, dass er garantiert Fälle produzieren musste, die sich ganz überwiegend als False Positives, als falsch Positive rauskommen.
Ja, dann bin ich dabei dir. Ich sage auch, Timing finde ich jetzt nicht stimmig. Das ist auch meine persönliche Meinung. Das bringt jetzt nichts. Da sollen die Leute, die das wollen, aus Vollgas geben. Ist ja gut. Wenn sie schneller sind als der PCR, da sind wir alle happy. Und da bin ich gleicher Meinung. Aber ich denke schon, dass man das früher oder später aufarbeiten muss, weil das natürlich auch ein wichtiger Bestandteil ist. Aber ich denke auch, das ist jetzt da voll auf diese Energieschiene, also diese ganze Energie dort zu verprasseln, macht keinen Sinn. Da bin ich voll bei dir. Gut, wir sind da durch. Was ist bei dir? Du hast Live-Auftritte. Wie laufen die? Vielleicht noch kurzes Statement in Amerika. Wie ist da die Stimmung? Wie nimmst du das wahr?
Absolut positiv. Die Leute, die man trifft, natürlich bleibt man so ein bisschen in der Blase, das ist klar, aber auch das ist wichtig, dass die eigenen Leute motiviert sind und motiviert bleiben und auch vielleicht neue Informationen bekommen. Absolut positiv. Ich habe ausschließlich äußerst nette, hochinteressante Leute kennengelernt dabei. Hier in L.A. war jemand im Publikum, der politisch eine Wahnsinnsbedeutung hat. Ich will nicht sagen, wer es ist, um ihn nicht zu beschädigen, aber der hat eine Wahnsinnsbedeutung, hat gesagt, darauf habe ich gewartet, mit euch muss ich zusammenarbeiten.
Sehr gut, das ist ja mal schöne Aussichten. Da kann man, will man sicher noch mehr hören von diesen Infos. Ja, nächsten Freitag habt ihr wieder einen Ausschuss, nehme ich an, 103. Habt ihr schon was fixiert?
Ja. Nee, ich hatte gehofft, dass wir schon in der nächsten Sitzung Kardinal Vigano haben, aber ist noch nicht ganz so weit. Der kommt aber. Der wird ein super Highlight werden, weil das ist jemand, der sich erstens unfassbar gut auskennt in allen Details dieser sogenannten Pandemie und der zweitens auch trotz gewisser Zurückhaltung eine sehr deutliche Sprache spricht. Mhm.
Bin gespannt. Rainer, vielen herzlichen Dank für den Eindruck. Und wir hatten zwar ein bisschen Internetprobleme, aber ich habe es aufgezeichnet. Die zweite Hälfte kann ich das dann besser zuschneiden, dass wir das ohne Störungen dann auch zeigen können. Wir bleiben in Kontakt. Wie lange bist du noch länger in Amerika, nehme ich an?
Ja, das kann auch schnell beendet sein. Also wenn wir hier zum Beispiel aus dem Verkehr gezogen werden, dann bin ich ratzfatz wieder da. Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
Okay. Ja, keep in touch und dann würden wir wieder abmachen für nächste Woche. Wir machen dann was aus. Vielen Dank für den Einsatz, für den Doppeleinsatz für die Amerikaner und für die westliche Welt. Vielen Dank für alles und ja, schön, dass es für dich so Menschen wie dich gibt und denk an unsere feste Menschheitsfamilie. Wir müssen das immer wieder manifestieren.
Geht's.
Bis die dann.
Genau.
Mach's gut.
Okay, bis dann.
Ciao, Rainer. Ciao, ciao.
Tschüss.
So, liebe Menschheitsfamilie, es tut mir leid, wir hatten heute Probleme, das Piepsen, wo ihr nebenbei gehört habt. Ich bin gleichzeitig auch dran, mit dem Support vom Restream zu kommunizieren, was los ist, weil der Zoom war gut. Ich habe das jetzt aufgezeichnet, dass die zweite Hälfte dann beim Telegram zusammengeschnitten werden kann. Sorry für die Störungen, ich weiß nicht, was los war, ich muss das abklären. Ich hoffe einfach, dass es einfach mal ein Netzwerkproblem ist und nichts anderes, aber es ist halt, wie es ist. Was ich noch erwähnen möchte, denkt an die Ländergruppen auf bitel.tv. Das ist sehr wichtig, alle Menschen, die außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz wohnen, dass ihr da euch beteiligt, wenn ihr euch einen Beitrag leisten möchtet mit Informationen, Fotos, Videos, Fakten checken, aber nicht die Fakten checken, die wir kennen, sondern echte Sachen checken, das wäre schön. Und ja, ich werde wahrscheinlich nachher nochmal kurz live kommen, mache noch ein dies und das. Ich hoffe, dass das Internet da funktioniert, wenn wir im Chat noch schnell das anschauen. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank für euch alle. Was sind wir noch? Wir sind doch noch um die 4.000 Menschen alle zusammen. Wir waren Spitze ca. 7,5. Es hat halt heute ein bisschen gehackt. Das ist wahrscheinlich African Style. Fragt mich nicht, warum. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde dem nachgehen. Also, Dankeschön. Und genau, Katrin morgen Abend um 20 Uhr. Genau, morgen Abend Katrin. Kann ich euch noch das Thema sagen? Dann wisst ihr das auch noch. Sekunde. Wo ist die? Da ist sie. Young Global Leader Programm. Personen, Daten und Fakten. Das wird sehr spannend. Jetzt ohne Hänger, ja, umso besser. Dann ist es halt so. Aber ich habe es jetzt aufgezeichnet. Jetzt habe ich gerade wieder kein Internet. Egal. So, bis später. Ich wünsche euch was. Und, und jetzt bitte fragen, wer ist hier zum ersten Mal mit dabei? Ich glaube, niemand. Sonst kann jemand sagen, wer ist das erste Mal dabei heute Abend? Das können wir jetzt noch abschließend sagen. Dann soll sie schnell sich melden im Chat. Jo. Vielen Dank, sehr gerne. Danke an euch. Vielleicht bis später, wenn das Internet klappt. Es scheint jetzt morgen ein bisschen stabiler zu sein. Ich sehe niemand. Okay. Alles altgesessene Menschen, die uns schon kennen, aber nichtsdestotrotz vergesst es nicht auch zu teilen. Es ist wichtig, dass wir einfach, ich, immerhin eine Person, Dankeschön. Ich hoffe, du konntest die eine oder andere Information mitnehmen, die interessant war. Einfach den Telegram-Kanal am besten abonnieren, dann seid ihr up to date. Telegram ist grundsätzlich ein gutes Tool und dann könnt ihr diverse Kanäle abonnieren. Morgen um 20 Uhr. So. Also, bis später, wenn ihr noch Lust habt. Ich komme wahrscheinlich noch mal in diesem Tag ein bisschen runterfahren und vielleicht lade ich noch jemanden ein, mal gucken. Also, danke schön für alles. Danke, dass ihr dran bleibt. Danke, dass ihr auch nicht aufgebt. Danke auch für eure tolle Unterstützung. Sei das mit Brief, sei das auch mit anderer Unterstützung. Danke an das tolle Team, das ich habe. Ist wirklich einfach toll. Ohne euch könnte ich das nicht machen. Also, bis dann. Denkt daran. Glaub mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wenn der letzte Sonnenstrahl übers Land einer folgt und der stärkste Eichenbaum kämpft gegen den Wind, dann merk ich auf einmal, wie stark wir gemeinsam sind. Wenn der Glockner dann erhaben über seine Täler blickt, weiß ich, da bin ich daheim und bin selig vor Glück. Wenn ich am höchsten Gipfel oben steh und deine Adler fliegen seh und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sag, mein Herz jetzt schlägt an alle Tag, zu jeder Zeit bis in die Ewigkeit. Fürs schönste Landl, für deine Leid, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Färbt sich das Blut die meine Adern drin, was so wird deine Fahnen wehen und deine Farben, die für Freiheit stehen. Mein Herz ist Schloss an alle Tag, mit jedem Atemzug für immer in Rot-Weiß-Rot. Wenn der erste Schnee im März von deine Gletscher schmilzt, wenn ich am Gipfel oben steh, am höchsten Berg, wenn ich den Stolz der Heimat fühl, deine Kraft mitten in mein Herz. Wenn das reinste Wasser über deine Storn rinnt, weil Freiheit da Gefühl ist, dass sie keine Worte findet, solange den Glockner es Gefühle ziehen und Edelweiß noch immer blieren und voller Stolz und Ehrfurcht zu dir sagt. Mein Herz ist schlau. Immer in Rot-Weiß-Rot.